Schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Der vollkommene Anfang. Ihr habt die Geschichte schon gehört nach Genesis 1, Kapitel 1 und auch noch die ersten vier Verse des zweiten Kapitels in einer etwas freieren Form übertragen. Ich möchte euch jetzt zu Beginn nur die ersten drei Verse des Schöpfungsberichts noch einmal lesen, und zwar einmal so wie es uns vertraut ist. Genesis 1, 1 bis 3 am Anfang oder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Nun wisst ihr vielleicht, dass das Alte Testament nicht auf Deutsch geschrieben wurde, sondern in Hebräisch verfasst ist. Und das sieht dann so aus. Da müsst ihr auch ein bisschen anders denken, weil das liest man von rechts nach links. Das wird auch unseren iranischen Geschwistern gefallen, weil sie auch von rechts nach links schreiben. Wollt ihr mal hören, wie sich das anhört? Ja, bitte. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayeta tohu va bohu. Aha, das haben wir schon mal gehört. Ve choshech al pene tehom. Ve ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Va yoma Elohim yehi or. Va yehi or. Es werde Licht und es ward Licht. Ihr habt sicher das Tohu wa Bohu bemerkt in der Mitte der Verse und wisst jetzt, woher es kommt, wo es seinen Ursprung hat, und wir werden auch noch darauf zurückkommen. Ich möchte diese Predigt mit einem Bekenntnis beginnen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen. Warum glaube ich das eigentlich? Schon meine Biologielehrerin hat doch nachdrücklich versucht, mir diesen Glauben auszureden. Was übrigens keineswegs alle Biologielehrer so machen. Aber die eine war recht beharrlich. Nun könnte ich sagen, logische Argumente hätten mich zu diesem Glauben gebracht. Und in der Tat, ich finde es eigentlich viel logischer, hinter der Natur und dem Wunder des Lebens, dem Wunder des Universums und dem Wunder des Menschen als Urheber einen kreativen Schöpfer zu vermuten, als einfach nur den Zufall. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht bei dieser Frage. Nach meiner Lebenserfahrung tut sich so ziemlich nichts von selber. Vielleicht ist das ja bei dir anders. Die Beule in meinem Auto, die während des Urlaubs dort reingekommen ist, ist immer noch nicht repariert, obwohl ich schon einige Wochen gewartet habe. Von selber wird sich daran wohl nichts ändern. Wahrscheinlich werden mit der Zeit sogar noch mehr Beulen und Kratzer dazukommen. Dass ein hochkomplexes Lebewesen wie du und ich, dass wir uns von selber entwickelt haben sollen, also sozusagen von selbst geworden sind, das ist so unwahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass die Entwickler bei Apple solch ein altes Steinzeit-Handy haben. Das ist mein Uralt-Handy von vor ein paar Jahren, kein Smartphone. Dass sie das auf den Tisch legen und so lange warten, bis ein iPhone 7 daraus wird. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so eins hat, iPhone 7 oder 6. Ein iPhone ist ein Wunder der Technik, wir sind uns alle einig, aber so wird es nicht funktionieren. Aber das wäre eigentlich, ja, das ist auch das ist nicht vergleichbar, weil der Mensch noch viel komplizierter ist. Und es ist so unwahrscheinlich, dass sich das entwickelt, einfach so. Nun, auch wenn ich jetzt noch viele faszinierende Dinge in der Schöpfung und über die Schöpfung sagen könnte, Durch logische Überlegungen bin ich nicht zum Glauben gekommen an den Schöpfer und an die Schöpfung. Was ist geschehen? Fragt ihr euch jetzt. Ich bin ihm persönlich begegnet. Das ist die Antwort. Oder besser gesagt, er ist mir nachgegangen. Er hat sich mir in den Weg gestellt oder auch er hat sich mir offenbart. Das kann ich nun logisch überhaupt nicht erklären. Denn ich finde es mehr als unwahrscheinlich, dass sich der Schöpfer dieses gigantischen Universums ausgerechnet für mich Staubkorn interessiert und dass er auch noch dazu bereit ist, ein gigantisches Opfer für mich zu bringen. Dennoch, ich bin Jesus Christus begegnet, von dem wir gehört haben, und ich hatte es gehört, er sei für mich gestorben und auferstanden. Und ich habe es dann tatsächlich erfahren. Er war da und er ist immer noch da. Er hat seine Hand auf mich gelegt. Ich war etwa 16, 17. Das ist also schon ein paar Jahre her. Und es war so ähnlich wie im Schöpfungsbericht. Da war Tohu Wabohu in meinem Leben. Und er hat seine Hand einfach auf mich gelegt. Sein Geist ist auf mich gekommen, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mir neuen Lebensmut gegeben, er hat mich mit seinem Geist erfüllt, er hat mich regelrecht zum Leben erweckt. Ich habe seine Stimme gehört, er hat mir gesagt, was ich tun und was ich lassen soll und ich spürte seine Gegenwart. Ich habe die belebende Kraft seines Geistes erlebt und die Macht seiner Auferstehungskraft und seiner Liebe. Das kann ich so für euch bezeugen. Und deshalb habe ich dann auch meinen Lebensweg so eingeschlagen. Und ich bin ihm so unendlich dankbar, dass er treu geblieben ist bis auf den heutigen Tag. Und ich habe mein Leben in seine Hände gelegt. Und deshalb, ihr Lieben, auch wenn das jetzt nicht logisch klingt, aber es ist die Wahrheit, ich glaube an den Schöpfer und die Schöpfung, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, diesen Schöpfer in seinem Sohn Jesus Christus, in dem dann auch der Vater zu mir gekommen ist, der ihn gesandt hat. Und wisst ihr, Jesus war bei der Schöpfung nicht nur dabei, das habe ich dann in der Bibel gelesen, sondern er war auch beteiligt. Ja, er hat sie selber ins Leben gerufen. Das finden wir dann im neutestamentlichen Schöpfungsbericht. Wisst ihr, welcher Text ganz parallel verfasst ist zu dem Genesis 1? Das ist nämlich Johannes 1. Der sogenannte Prolog des Johannesevangeliums. Da heißt es Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und wie ihr sehen werdet, meint dieses Wort Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes in Person. In ihm spricht Gott sich aus, in ihm hören wir Gottes Stimme, in ihm sehen wir den Vater, in ihm sehen wir den Schöpfer. Und da heißt es, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also das Wort ist auch Gott, Jesus Christus ist Gott und dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann heißt es einige Verse später in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das meint, Jesus Christus ist Mensch geworden. Der Schöpfer ist hineingekommen in seine Schöpfung, um all das, was dann an Tohu Wabohu dort entstanden ist, wieder in Ordnung zu bringen durch ein großes persönliches Opfer seines Lebens und alle wieder zu sich zu ziehen, die an ihn glauben. Und dann heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Im Schöpfungsbericht in Genesis 1, da heißt es immer wieder, und Gott sprach, zum Beispiel, er sprach, es werde Licht. Yehi Or, auf Hebräisch. Und genau in diesem Sprechen, da war Jesus Christus selber schon anwesend. Er selber ist dieses lebensschaffende Wort. Und er hat das Licht und das Leben in diese Welt gebracht. Und in Jesus Christus hat Gott dann das gute Werk, was er angefangen hat, in seinem Kreuz und seiner Auferstehung, hat er nochmal final gesprochen, hat gesagt, Es gilt trotzdem und ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass es gelingt, dieser vollkommene Anfang. Die Schöpfung ist das Werk des dreieinigen Gottes. Das heißt ja, Gott, der Vater, er sprach, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist so schön in dem Bild anschaulich geworden, das heißt tatsächlich brütete über diesen Chaoswassern. Ihr erinnert euch an den Vogel über dem Nest. Und so brütet der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, tatsächlich das Leben hervor. Der Titel meiner Predigt lautet Der vollkommene Anfang. Wir denken dabei an die wunderbare Schöpfung, an den Segen und all das Gute, was wir empfangen haben. Und ich fand das sehr schön heute Morgen, auch wie wir hineingeführt worden von dir, eben Katrin, in die Dankbarkeit. Und wir haben das dann auch so im Gespräch gemerkt, wofür wir doch alles dankbar sind, was uns fehlen würde, wenn wir es morgen nicht mehr hätten. Das ist ein sehr guter Gedanke gewesen. Aber was mir noch auffällt, wenn wir vom vollkommenen Anfang sprechen, in den Schöpfungsbericht hineinschauen, dann erkennen wir, dass nicht die Schöpfung am Anfang steht, sondern der Schöpfer, nämlich der dreieinige Gott. Gott selber steht am Anfang. Das erste Wort in der Bibel lautet auf Hebräisch Bereshit. Und das heißt im Anfang. Und der erste Buchstabe der Bibel ist ein Bet. Das seht ihr hier. Der hat auch eine Bedeutung. Er heißt auch Haus. Bet-El. Kennt man vielleicht das Diakoniewerk. Bethel hat seinen Namen daher. Das ist wunderbar, so ein Buchstabe, dass der auch direkt so was Grafisches auch darstellt. Bet ist der zweite Buchstabe im hebräischen Alphabet. Der erste Buchstabe heißt Aleph. Deshalb sprechen die Juden auch vom Aleph-Bet, nicht vom Alphabet. Und der zweite Buchstabe, und es ist kein Zufall, das merkt man, wenn man hineinschaut in die Bibel und gerade auch ins hebräische Alte Testament, was wo steht, mit welchem Buchstaben, mit welchem Wort etwas beginnt. Und so ist es tatsächlich, dass es kein Zufall ist, dass mit dem Bet begonnen wird, nämlich mit der Zahl 2. Und das verweist uns darauf, dass vor dieser 2 noch etwas davor kommt, nämlich die 1. Und die 1, das Aleph, das steht für Gott, für seine Vollkommenheit. Und genau das soll der Bibelleser dann auch erkennen, dass vor der Schöpfung, die wunderbar ist, der wunderbare Schöpfer selber ist. Dass er noch davor ist und dass er noch darüber ist und dass er noch größer ist und dass ihm Anbetung, Ehre und Dank gebührt. Das ist tatsächlich die wichtigste Erkenntnis, die wir jetzt zuerst einmal quasi als Ernte auch einfahren sollten. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, dass die größte Not der Menschheit dadurch entstanden ist, dass sie den Schöpfer vergessen hat und ihn völlig aus den Augen verloren hat. Römer 1, 21 bis 25 oder 21 und 25 heißt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen. Man könnte auch sagen, dem Tohu Wabohu. In ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und dann heißt es in Vers 25, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt, und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und so haben wir uns gefragt und fragen wir uns ja, wo kommt das ganze Tohu Wabohu eigentlich wieder her? Und das ist die Antwort. Es hat sich wieder breit gemacht, weil wir den Schöpfer aus den Augen verloren haben. Und es hätte alles zugrunde gerichtet, wenn der Schöpfer in Jesus Christus nicht persönlich gekommen wäre, um es auf sich zu nehmen, daran zu sterben, uns zu erlösen und die Dinge wiederherzustellen, wieder heil zu machen, Gottes ursprünglichen, vollkommenen Willen wiederherzustellen. Jesus Christus hat am Kreuz dann gesprochen, es ist vollbracht. Und vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, warum ist denn alles immer so gut geworden, wo Jesus hingekommen ist? Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Menschen wieder in Ordnung gebracht, er hat ihnen die Liebe gezeigt, er hat sie in die Arme des Vaters geführt. Und die Antwort ist, er ist gekommen, um den ursprünglichen, guten, vollkommenen Anfang tatsächlich auch durch sein persönliches Opfer doch noch möglich zu machen. Obwohl wir so viel Tohuwabohu verursacht haben. Und nicht nur wir, sondern auch wieder göttliche Mächte. Aber Jesus Christus hat den Sieg vollbracht. Das ist die gute Nachricht. Wenn wir vom vollkommenen Anfang sprechen, von dem Schöpfungsbericht in Genesis 1, dann gehört Johannes 1 dazu. Jesus Christus ist der Sieger. Ich war letztes Wochenende war ich auf einer Konferenz zusammen mit Gisela und mit vielen anderen, auch Ursula und Bernd, ihr wart mit dabei in Würzburg, Pfingsten 21 hieß es, weil es ging um das Wirken des Heiligen Geistes. Viele Christen aus verschiedenen Kirchen, auch katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen waren zusammen und es ging tatsächlich um das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Prediger des Papstes war sogar anwesend, Raimero Cantalamessa, der seit Jahren im Vatikan predigt. Und ich war so begeistert davon, wie sehr Jesus Christus im Zentrum seines Herzens und seiner Überlegungen steht. Und er sagte so am Anfang seiner Ausführungen, eigentlich sollte jede christliche Versammlung damit beginnen, dass wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und dass er jetzt hier mitten unter uns ist. Und das haben wir dann ganz praktisch gemacht. Und es war so dort und wie ich es auch schon oft erlebt habe, dass sich tatsächlich dadurch einfach irgendwo die ganze Atmosphäre verändert. Es ist eine Proklamation und Evangelium verkündigen, proklamieren, heißt diese Wahrheit auszusprechen, sagen, Jesus Christus ist Mensch geworden, er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er ist auferstanden am dritten Tage und er lebt und regiert zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist und er ist jetzt hier mitten unter uns. Amen. Wollen wir das mal zusammen, darf ich euch einladen? Bitte, lasst uns das zusammen doch aussprechen. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er lebt. Gott hat ihn von den Toten auferlegt. Er lebt. Und da würde ich auch noch etwas anderes gerne machen. Das heißt, der Christus lebt in mir. Wie hieß noch? In Christus bin ich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist es, ja? Das würde ich jetzt gerne mit euch sprechen. Ja? In Christus, die an Jesus Christus glauben, können sagen, in Christus bin ich eine neue Kreatur. In Christus bin ich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ach, da könnte man jetzt noch lange weitermachen. Die Wahrheit zu proklamieren. Wer ihm vertraut, wird wieder mit dem Schöpfer versöhnt und Gottes Geist fängt an, über dem Tohuwabohu seines Lebens zu brüten und aus Tod und Not und Sünde Auferstehung von den Toten zu bringen. Das ist die Erfahrung des Glaubens. Der christliche Glaube bedeutet nicht, dass der Mensch einfach nur ein neues Regelwerk auswendig lernt, sondern es bedeutet, dass er einen vollkommenen neuen Anfang erleben darf. Eben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und solche Menschen braucht diese Welt. Das war das Ziel Gottes. Jünger Jesu sollen solche Menschen sein, Gesegnete, die Gottes Segen in diese Welt bringen und Botschafter Versöhnung sind an allen Orten. Botschafter des vollkommenen Anfangs. Mir ist aufgefallen, bei der Vorbereitung, Jüngerschaft beginnt nicht erst in der Bergpredigt, sondern Jüngerschaft, Jünger Jesu hören die Stimme ihres Meisters schon im Schöpfungsbericht. Nur ganz nebenbei, die ersten Christen hatten nur das sogenannte Alte Testament als Grundlage ihrer Lehre. Wenn sie von der Schrift sprachen, sprachen sie von dem, was wir Altes Testament nennen. Und dadurch erst entstand dann das Neue Testament als Auslegung des Alten. Und so werdet ihr im Neuen Testament ganz viele Bezüge auf die Geschichten des Alten Testamentes finden. Und wenn ihr genau hinschaut und vom Heiligen Geist geführt werdet, werdet ihr Christus im Alten Testament entdecken und den Heiligen Geist. Es ist ein lebendiges Buch und so fängt Jüngerschaftskurs und Jüngerlehre schon in Genesis 1 an. Und da heißt es ja am Anfang als erstes Wort Bereshit, mit diesem B am Anfang, diesem Buchstaben, der Haus bedeutet. Und ich denke, das hat eine tiefe Bedeutung. Der waagerechte, feste Strich unten, das ist das Fundament. Dann dieser Bogen, der zeigt einfach diesen geschützten Raum und dann noch so ein Schlenker nach oben, die Verbindung nach oben. Und nach vorne hin ist es offen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ihr denkt vielleicht vom Gefühl, es ist nach hinten hin offen. Könnt ihr das so fühlen, dass dieser Buchstabe nach vorne hin offen ist? Dann müsst ihr denken wie die Hebräer, von rechts nach links. Rechts ist der Anfang und nach links führt der Weg. Es ist nach vorne hin offen. Es ist manchmal wichtig, andersrum zu denken. Es hält das Gehirn in Bewegung. Gott bereitet die Schöpfung wie ein Haus und er hat dieses Haus eingerichtet. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, was er alles gemacht hat, also Licht geschaffen, er hat Unterscheidung möglich gemacht, er hat Räume geöffnet, er hat einfach die ganzen Verhältnisse so hergerichtet, dass er dann schließlich den Menschen hineinsetzen konnte und sagte, hier ist ein vorbereiteter Raum und dieses Haus, das vertraue ich dir auch an. Das heißt, ich gebe dir Autorität, aber auch Verantwortung für dieses Haus. Und nun möchte ich, dass du diesen Raum, der ja auch so offen ist, auch gestaltest und einnimmst und dafür orientiere dich doch bitte auch an mir. Du bist mein geliebtes Kind, mein Ebenbild. Und ich weiß nicht, wie das euch Eltern geht. Ihr möchtet doch auch, nun gut, nicht, dass die Kinder in allem euch folgen, nicht in den ungünstigen Sachen, aber doch in denen, wo wir sagen, hey, da haben wir was gelernt, wir möchten den Kindern was Gutes mit auf den Weg geben. Und genau das möchte der Vater im Himmel auch. Und so, denke ich, können wir als Jünger Jesu dann das Wort Gottes in die Hand nehmen, so zum Beispiel auch in dieser Ausführung. Und in Hebräisch fängt man dann von der Seite an, von rechts nach links. Und dann entdeckt ihr den Schöpfungsbericht und das möchte ich jetzt mit euch auch noch tun. Und mir ist aufgefallen, der Schöpfungsbericht hat uns viel zu sagen. Er ist kein blumiges Kindermärchen und er ist auch keine überfrachtete Dokumentation des Herstellers. Die müsste dann natürlich noch ein bisschen umfangreicher sein, wenn sozusagen alle Details der Schöpfung jetzt da drin stehen müssten. Sondern er ist ein Konzentrat zentraler und wichtiger Erkenntnisse, die sich aus dem Glauben an den Schöpfer ergeben. Und diese einige davon möchte ich jetzt mit euch noch kurz anschauen. Und das Erste, was, glaube ich, ganz zentral ist, wir sollen aus Gottes Wort leben. Das Leben kommt aus Gottes Wort. Es kommt aus Jesus Christus, es kommt aus dem geschriebenen Wort Gottes, es kommt aus dem gesprochenen Wort Gottes. Das Wort Gottes bringt Licht und Leben. Ich denke, wir spüren es sogar, wenn wir es so aussprechen. Sagen, Jesus Christus ist der Herr, er ist auferstanden. Dann merken wir, das ist ein Raum, der sich hier öffnet. Und so führt uns das Wort Gottes auch hinein in ein fruchtbares Leben. Es weist uns den Weg. Es hilft uns. Wir lesen nach Möglichkeit immer zusammen, meine Frau und ich, morgens so nach dem Frühstück, wenn es möglich ist, die Losung. Machen vielleicht viele von euch auch. Und ich bin immer wieder begeistert davon, wie das Wort Gottes so quer in mein Leben reinspricht. Es ist immer anders, als ich es gerade gedacht hätte, aber es öffnet mir wieder ganz andere Gedanken. Ich sage, Gott zeigt mir, wie er denkt. Und es sind Wege des Lebens, die er dadurch eröffnet. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, es gilt, Gottes Grenzen zu achten. Mir ist aufgefallen, so ein Lebensraum und so ein Haus, ein Lebensraum entsteht doch nur, wenn er auch Grenzen hat. Oder? Sonst ist es ja kein Raum. Wenn er keine Grenzen hat, dann ist es einfach ja, ein ungeschützter Raum. Und Gott öffnet einen Raum, aber dieser Raum ist nur möglich, wenn man bestimmte Grenzen beachtet. Und das sind natürlich die Gebote Gottes. Die 10 Gebote, die wir in unseren Glaubenskursen lernen, die wir hoffentlich alle auch noch irgendwo im Hinterkopf haben. Also wenn man in der Bevölkerung fragt, was ist das mit den Geboten Gottes, da fällt vielen, du sollst nicht töten, vielleicht noch ein. Aber noch, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, das fällt vielen Leuten gar nicht mehr ein. Aber wenn diese Gebote, diese Grenzen überschritten werden, dann wird der Lebensraum zerstört. Und genau das erleben wir vielfach und auf vielerlei Weise in unserer Welt, persönlich und auch in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig, Wasser und Land, Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, dass diese Unterscheidungen erhalten bleiben. Das Dritte, es ist wichtig, dass wir uns auch als Geschöpfe wahrnehmen. Die Bibel sagt ja auch, das stimmt auch, wir sind Gottes Ebenbild und wir sind herausgehoben, Könige und Priester. Und manchmal leben wir vielleicht so in unserer Welt auch so, als ob wir so mit der Natur gar nichts mehr so zu tun haben. Das ist ja auch ein bisschen unser Problem, dass wir sowas auch gar nicht mehr so in der Natur oft sehen. Heute Morgen haben wir uns noch darüber unterhalten, was wir wohl machen würden in schlechten Zeiten. Dann würden wir unseren Garten umwandeln in einen Kartoffelacker. Und ich habe heute von Kolumbien gehört. Dort Essen hat ein Mädchen erzählt, sie hat 20, was war das, Mangos gegessen, weil es nichts anderes zu essen gibt. Das arme Kind. Furchtbar, nur die haben keine Ernährung. Deshalb haben unsere Eltern noch Gemüse angebaut im Garten und Kartoffeln und Karotten und Bohnen und so weiter. In der Ukraine ist mir aufgefallen, da gibt es selten Ziergärten, sondern da wird einfach auch Gemüse und was zu essen angebaut, weil man es auch dringend braucht. Wir haben diesen Bezug oft vergessen. Franziskus, der ist euch ja vielleicht ein Begriff, Franz von Assisi, er hat gesagt, Bruder Sonne, Schwester Mond, er hat den Tieren gepredigt. Was kommt darin zum Ausdruck? Dass wir auch eine Familie sind. Wir sind selber auch Geschöpfe. Wir sind eingebunden in den Rhythmus der Natur. Wir fangen jung an, wir wachsen, wir werden älter, wir müssen wachen und schlafen. Ich glaube, wir haben manchmal verlernt, auch in diesem Bezug zur Natur auch zu leben. Und wir leugnen unsere menschliche Natur. Wir machen die Nacht zum Tag. Keine Ahnung, wir achten einfach nicht mehr auf diese Dinge. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns als Geschöpfe auch annehmen und diesen Rhythmus auch achten, den Gott uns zugedacht hat. Und dann kommen die Dinge auch wieder ins Lot. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dass es wichtig ist, da achtsam zu sein? Und das Vierte, ich denke, wir sollen ein Segen sein. Warum? Gott selber hat uns ja gesegnet. Er hat Menschen und Tiere gesegnet, er hat uns so vielfältig gesegnet. Wir haben es heute auch wieder bewusst gemerkt, was wir alles empfangen haben. Und Segen soll einfach weiterfließen. Fruchtbarkeit bedeutet ja, dass man selber das Leben geschenkt bekommen hat und es dann einfach auch wieder weitergibt. Natürlich hat es eine biologische Dimension, auch das ist wichtig, aber auch im übertragenen Sinne. Wir können so viel Leben auch hervorbringen, indem wir Menschen Gutes tun. Ihnen helfen, sie nähren, sie pflegen. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und das Fünfte, ganz wichtig, die Menschenwürde achten. Warum glauben wir eigentlich, dass es überhaupt eine Menschenwürde gibt? Ich habe das im Unterricht auch manchmal so in Schulklassen gefragt. Und die Antworten waren eigentlich ziemlich dünn, weil es sie eben gibt. Aber das ist doch gar nicht so selbstverständlich, wenn wir in die Welt schauen, dass der Mensch Würde hat oder würdevoll behandelt wird. Das ist in vielen Ländern nicht so. Und die Antwort ist, Menschenwürde gibt es und Menschenrechte, weil es dieses jüdisch-christliche Menschenbild gibt, das uns hier im Schöpfungsbericht mitgegeben ist. Deshalb gibt es das. weil wir auch verwurzelt sind in der jüdisch-christlichen, darf man sagen, Tradition und Überlieferung und in diesem Glauben. Deshalb gibt es Menschenrechte. Von nicht allzu langer Zeit in unserem Land gab es eine Ideologie und eine Diktatur des Nationalsozialismus, die antijüdisch und antichristlich waren, und die haben gesagt, das gilt für uns nicht. Wir haben eine andere Definition von Menschenwürde und Menschenrechten, und das ist sehr ausschließlich für bestimmte Menschen, für andere nicht. Das heißt, dann wurden andersartige Menschen einfach vernichtet. Alte, Schwache, Kranke, wie auch immer, Störende. Und merkt ihr, was das bedeutet, was wir verlieren, wenn wir diese Wurzeln verlieren? Ich bin so dankbar dafür, für diese Würde, die Gott uns auch gibt und die wir anderen geben können, auch anderen Lebewesen. Und schließlich sechstens, Verantwortung übernehmen. Wie steht es mit dem sogenannten Herrschaftsauftrag des Menschen über die Schöpfung? Wie soll man das eigentlich verstehen? Ich glaube, das Problem ist, dass er oft als verstanden wurde als Freibrief zur schonungslosen Ausbeutung der Welt. Aber so ist es nicht gemeint. An wem lernen wir eigentlich am ehesten, was Verantwortung bedeutet? An Gott selber, dem Vater und dem Sohn. Und voller Liebe und Fürsorge kümmert er sich um seine Schöpfung, richtet sie auf, dient ihr, liebt sie, bringt alles wieder zurecht, opfert sich selber auf. Ich bin total begeistert davon, sage, okay, und ich merke, es ist eine große Herausforderung, aber das ist wirklich ein tolles Vorbild. Und schließlich, und ihr merkt, was alles da drin steckt, Anbetung ist wichtig. Ich merke das am Sabbatgebot. Vielleicht hast du gedacht, das Sabbatgebot, da geht es einfach nur ums Ausruhen. Und das gilt für uns Christen ja sowieso nicht mehr. Aber ich glaube, das stimmt so nicht. Dieser Tag ist dem Menschen gegeben, um sich zu besinnen auf seine Wurzeln. Zu besinnen auf den Schöpfer, damit er sich wieder Zeit nimmt, mit ihm in Kontakt zu treten. Und wir müssen das jetzt nicht unbedingt am Samstag machen. Ich glaube, Gott gesteht uns das zu. Aber dann machen wir es eben am Sonntag. Wir müssen uns die Zeit nehmen, damit wir nicht erschöpft sind nachher, weil wir den Schöpfer vergessen haben und uns in ihm verwurzelt haben. Und das ist, ihr Lieben, eigentlich etwas, was sich mir gerade in den letzten Wochen, Monaten immer mehr ins Herz einbrennt, dass ich sage, wir brauchen eigentlich diese Anbetung. Wir brauchen die Verbindung mit Gott. Das ist die Wurzel. Nun, diese Punkte, damit soll es genügen. Der Blick auf den vollkommenen Anfang ist also kein Blick zurück, sondern der Blick nach oben auf den Schöpfer, den dreieinigen Gott. Und ich möchte euch jetzt noch drei Perspektiven mitgeben, für euren persönlichen vollkommenen Anfang. Weil ihr habt ja gemerkt, Gott ist so gnädig, er gibt uns auch jetzt einen tollen Anfang. Und ist euch mal bewusst geworden, wenn ihr nachdenkt, die ganze Schöpfung ist jetzt in diesem Augenblick. Es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher, aber wir sind alle gleichzeitig jetzt da. Und jetzt, sagt die Bibel, sagt Gott zu dir, ich gebe dir die Gnade, dass du jetzt neu anfangen kannst. Aus meiner Gnade, ich bin für dich da, ich liebe dich. Und deshalb bete den Schöpfer an, danke ihm für die Fülle seines Segens. Bringe ihm auch das Tohu Wabohu deines Lebens. Vielleicht denkst du da so an manche Dinge, die da jetzt durcheinander gehen. Und fange neu an, Gott nachzufolgen. Er ist bei dir und mit dir. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt mitzubeten. Ich werde ein geführtes Gebet sprechen und du kannst dich da so einklinken, wenn du möchtest. Und damit lass uns einfach diese Predigt schließen. Ich möchte dich einladen, dass du einfach dich da hineingibst, wenn du das willst. Lass uns beten. Lieber Vater, lieber Herr Jesus, danke, du wunderbarer Gott, guter Heiliger Geist. Wir erheben dich, den dreieinigen Gott, und beten dich an. Du bist der Schöpfer des Lebens Und wir danken dir von ganzem Herzen für all das Gute, was du geschaffen hast und dass du uns nicht dem Verderben überlassen hast, sondern Jesus, dass du Mensch geworden bist und alles auf dich genommen hast, alle Schuld. Und dass du auferstanden bist und nun bei uns bist und in uns. Und wir beten dich an, Herr, wir ehren dich als den Herrn und den Urheber des Lebens. Und wir bekennen einfach, Jesus Christus, du bist der Herr und du bist von den Toten auferstanden. Du liebst uns und wir vertrauen uns dir an, Herr. Herr, und du siehst auch, was auch an Tohuwabohu ist in unserem Leben, in meinem Leben, dieser Welt. Herr, und wir halten es dir hin. Und wir bekennen, dass du stärker bist als all das Durcheinander. Wir danken dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist hier Licht und Leben hervorbringen kannst. Und so bitte ich dich jetzt einfach auch, Herr Heiliger Geist, dass du hineinwirkst und Leben schaffst, Frucht, dass du Jesus Christus hervorbrechen lässt, Herr, und neuen Mut und neue Hoffnung schenkst. Und Herr, wir danken dir, dass wir neu anfangen dürfen. Und du weißt ja, was das vielleicht konkret für jeden von uns bedeutet. Ich bitte dich jetzt einfach auch, dass du das jetzt jedem zeigst, wozu du ihn jetzt ermutigst. Ich möchte jetzt einfach einen Augenblick Stille zulassen, wo ihr auch selber für euch beten könnt und Dinge festmachen könnt vor Gott. Jesu Namen. Amen. Und ich möchte euch jetzt einladen zu einem weiteren Schritt, und zwar, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Und ich möchte euch dazu bitten, aufzustehen. Und das soll auch als Einleitung dann dazu dienen, dass wir danach noch eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises haben, wo wir den Schöpfer ehren. Dieses Glaubensbekenntnis werden wir auch heute Abend sprechen bei der Taufe mit unseren 12 Täuflingen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir diese Gnade haben als Gemeinde, dass wir auch Leben hervorbringen können, neuen Anfang generieren können. Ich möchte auch einfach euch einladen, dass wir, wenn es euch möglich ist, dass ihr daran auch teilnehmt und mitmacht und uns ermutigt, dass wir gemeinsam diesen Glauben bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und dann Gott, unseren Schöpfer, preisen. Ich trete dafür einfach auch jetzt in die Reihe und danach geht es dann weiter. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.